Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Es geht heute um Jesu Leiden und Tod. Wir feiern in diesem Jahr sozusagen geschichtebedingt zweimal Karfreitag. Es geht um die dunkelsten Stunden der Menschheit, das Ende des Meisters, das Ende der Hoffnung. Und worum es mir dabei heute geht, ist um den Glauben angesichts von Leid und Tod. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist ja ganz leicht zu glauben, solange die Sonne scheint, solange die Blumen blühen, solange die Schöpfung von dem Reichtum und der Kreativität ihres Schöpfers erzählt. Es ist ganz leicht zu glauben, wenn man von lieben, freundlichen, netten Menschen umgeben ist, die mit ihrer Herzenswärme ein beredtes Zeugnis der Liebe Gottes sind. Und es ist ganz leicht zu glauben, wenn das Leben in Fülle, das die Bibel verheißt, zumindest im eigenen Leben so ansatzweise sichtbar ist. Aber Jesu Leiden und Jesu Tod stellen uns unweigerlich vor die Frage, ob wir diesen Glauben auch im Leid und im Schmerz und vor dem Tod durchhalten können. Heinz Zahnt, einer meiner Lieblingstheologen, hatte den Tod mal den Ernstfall des Glaubens genannt. Und mit Tod meint er tatsächlich erstmal den physischen Tod. Und vielleicht bleiben wir mal einen Moment tatsächlich bei diesem Tod, bevor wir dann den Tod irgendwie sinnbildlich verstehen. Ich glaube, keiner von uns weiß, wie er wirklich reagiert, wenn die allgemeine Nachricht, dass ein Mensch sterben muss, plötzlich zur persönlichen Nachricht wird, dass ich sterben muss. Für den einen oder anderen von euch ist dieser Gedanke noch weit weg. Und wenn ich jetzt darauf zu sprechen komme, dann wirkt es vielleicht wie so eine unangenehme Fantasiereise, auf die man sich gar nicht so gerne einlässt. Für andere ist der Gedanke an den Tod schon sehr präsent. Vielleicht, weil er den Tod schon mal selbst sehr nah war. Vielleicht, weil er dem Tod durch das Sterben eines anderen Menschen mal nahe gekommen ist. Ich denke so oder so, man kann auf jeden Fall mal anfangen, sich in die Situation hineinzudenken, dass man zum Beispiel die Welt loslassen muss. Altes Lied dichtete mal, O Welt, ich muss dich lassen. Das heißt also, die Frau, der Mann, den ich liebe, der wird irgendwann lachend und liebend mit anderen weiterleben, ohne mich. Meine Kinder sind irgendwann ganz allein auf sich gestellt, ohne mich. Die Freunde, die Nachbarn, die Kollegen, aber auch das Haus, in dem ich wohne, die Straße, durch die ich täglich gehe, die Amsel, die morgens auf der Terrasse hüpft, der Mond, der über dem Meer ist, alles ohne mich. Und es ist ein eigenartiger und es ist ein schmerzvoller Gedanke, wenn man einfach am Wegrand zurückbleibt und die anderen munter plaudernd weiterwandern, als wäre nichts geschehen. Alles in der Welt geht weiter, aber ohne mich. Und der Punkt ist, das, was wir zurücklassen müssen an der Grenze des Todes, das kennen wir. Aber das, was nach dieser Grenze kommt, das kennen wir nicht. Und selbst wenn es noch so schöne Berichte über das Paradies gibt, keiner ist je dort gewesen, keiner kann je bezeugen, dass es diesen Ort wirklich gibt. Und was ist, um die Frage von Conny aufzugreifen, was ist, wenn es vielleicht doch alles nicht stimmt? Wenn meine Gotteserlebnisse Einbildung waren. Und ihr spürt schon, es ist wahr, der Tod ist der Ernstfall des Glaubens. Und Menschen können in der Konfrontation mit dem Tod verloren gehen, weil in dieser Situation der Zweifel Überhand gewinnt. Und bislang haben wir nur von Situationen gesprochen, von dem Tod am Ende des Lebens. Ich könnte genauso gut von dem Tod mitten in unserem Leben sprechen. Vom Tod unserer Hoffnungen und Träume zum Beispiel, vom Tod unserer Beziehungen, von den vielen kleinen Abschieden in unserem Leben, die uns manchmal auch wie Sterben vorkommen. Und in diesen Situationen ist der gleiche Zweifel präsent. Was ist, wenn danach nichts mehr kommt? Ein Traum zerplatzt und was nun? Eine Beziehung zerbrochen, wird es eine neue Liebe geben? Der Job ist weg, werde ich wieder Arbeit finden? Unser Glaube gibt uns auf all diese Situationen eine ganz schöne und eine ganz logische Antwort. Er sagt, immer dann, wenn ein Mensch aufhört, sich zu sich selbst zu verhalten, verhält Gott sich weiterhin zu ihm. Der Tod ist die Verhältnislosigkeit schlechthin. Das heißt, wenn ein Mensch nicht mehr handeln kann, weil er mit einer Lebenssituation konfrontiert ist, die ihn einfach ohnmächtig werden lässt, dann beginnt Gott für ihn zu handeln. Und ich sagte schon, die Antwort ist logisch, sie ist nachvollziehbar. Der Punkt ist nur, das reicht nicht, wenn wir wirklich mit Leid und Tod konfrontiert sind. Mit Logik kommen wir da nicht weiter. Wir müssen es spüren und wir müssen es erleben. Und darum hat Gott sein Liebstes, seinen Sohn, durch diese Situation hindurchgehen lassen. Er hat ihm Leid, er hat ihm unvorstellbaren Schmerz, er hat ihm das Gefühl der Gottverlassenheit erleben lassen. Und jetzt gehen wir mal einen Moment mit Jesus in den Garten Gethsemane. Es ist ein wirkliches Ringen in diesem Garten. Jesus sieht zum letzten Mal die Sonne untergehen und er weiß es. Er hat ein letztes Mal mit seinen Vertrauten zu Abend gegessen. Er macht einen letzten Spaziergang mit ihnen zum Ölberg. Und er weiß, wie es ist, wenn wir das Selbstverständliche zum letzten Mal tun. Und wenn wir wissen, das wirst du nie wieder tun. Und er will einen Moment zur Seite gehen, allein sein. Aber er will doch nicht allein sein. Und er bittet seine Freunde zu wachen und mit ihm und für ihn zu beten. Und er ist voller Traurigkeit und Angst und Mutterseelen alleine, denn seine Freunde schlafen ein. Es ist schwarz in seiner Seele. Und Jesus führt hier kein Scheingefecht. Er ringt um seinen Glauben. Und die unsichtbare Welt hält für einen Moment den Atem an. Es steht wirklich spitz auf Knopf. Und Jesus weiß, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und es kommt dann tatsächlich so, wie er es erahnt hat. Die Schmerzen, die Scham, das Geschrei der Leute, die Todesqualen und schließlich der Tod. Aber dann passiert eben das Unerwartete. Das Ende ist gar nicht das Ende. Und der Tod ist nicht der Tod. Der Verlust ist nicht Verlust, der Verlust. Und die Beziehungslosigkeit ist nicht die Beziehungslosigkeit. Denn nach 3 Tagen ist Jesus wieder lebendig. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, man kann verloren gehen in den dunklen Stunden. Aber Jesus ist der Bürger dafür, dass es sich in den dunklen Stunden trotzdem lohnt zu glauben. Er hat vor uns gelitten, er hat für uns gelitten und er leidet mit uns. Wir haben letzte Woche von Kai gehört, dass es Glaube 1 und Glaube 2 gibt. Glaube 1 ist der Glaube, in dem wir vor allen Dingen Gottes Zuspruch erfahren. Gott liebt uns, Gott ist für uns da, Gott stärkt uns, er ermutigt uns, er tröstet uns, er ist für uns ans Kreuz gegangen, um uns zu befreien und zu erlösen. Und das sind schöne Sätze. Und wir antworten auf diese schönen Sätze hoffentlich mit Glauben und mit Vertrauen. Glaube 2 fordert uns heraus, die Komfortzone zu verlassen. Nicht mehr wir stehen jetzt im Mittelpunkt, sondern Gott. Und Gott beruft Menschen. Abraham verlässt sein Heimatland, Mose führt ein Volk, Jona geht nach Ninive, Jesu geht ans Kreuz und erlöse die Menschheit. Und nun kommt der unangenehme Teil der Botschaft. Genauso deutlich, wie die Bibel davon spricht, dass Jesu Tod am Kreuz für uns eine Erlösung und Freiheit bedeuten, genauso klar benennt sie, dass auch wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Und man kann da jetzt ganz viel heruminterpretieren, was dieser Spruch wohl bedeuten mag, wie man ihn wohl irgendwie in eine verkraftbare und bequemere Dimension für uns übertragen könnte. Ich fürchte, er ist genauso gemeint, wie er da steht. Dass nämlich der, der seinen Glauben mutig und konsequent lebt, in Gefahr kommen kann. Oder zumindest in unangenehme Situationen, dass er in Leid kommen kann. Und der Satz ist die Aufforderung, dieser Gefahr, diesem Leid, diesem Schmerz nicht auszuweichen, sondern ihr mutig zu trotzen und Jesu Beispiel zu folgen. Warum glaube ich das? Weil die ersten Jünger alle diesen Weg gegangen sind. Ich möchte euch von Pranitha erzählen. Sie sollte eigentlich in der ersten Februarwoche kurz vor dem Willow Creek Kongress in unsere Gemeinde kommen und von ihrer Arbeit berichten. Aber die indische Regierung, dort wo sie herkommt, ließ sie nicht ausreisen. Zum Glück hatte das Willow Büro Beziehungen zum Außenministerium und so durfte sie schließlich in letzter Sekunde nach einer Sondersitzung im Außenministerium als Staatsgast nach Leipzig reisen, um auf dem Willow Kongress zu sprechen. Ich habe Pranitha zum ersten Mal vor 4 Jahren in Kapstadt gehört und ich dachte im ersten Moment, die haben da irgendwie, keine Ahnung, einen Fehler gemacht und irgendjemand anders auf die Bühne gelassen, der da eigentlich nicht hin sollte. Denn sie ist eine ganz kleine, schmale Frau, unscheinbare Frau mit gebrochener Stimme. Sie ist keine Debattenrednerin, kein Mensch, von dem man denkt, dass er vor einem Tausenderpublikum reden könnte. Aber dann begann sie mit ihrer leisen, heiseren Stimme ihre Geschichte zu erzählen. Und ich wurde wach und hörte ihr zu. Sie lebt in Indien und setzt sich dort dafür ein, dass Sklaven befreit werden. Die wenigsten wissen, dass wir zurzeit mehr Sklaven haben als jemals zuvor in der Weltgeschichte. Wir denken, die Sklaverei ist abgeschafft, aber weit gefehlt. Sie boomt in ganz vielen Ländern. Und Pranitha macht ihre Arbeit oft unter Lebensgefahr, denn die Sklavenhalter haben überhaupt keine Lust, ihre billigen Arbeitskräfte einfach so herzugeben. Und die Regierung ist auch nicht wirklich hilfreich, sondern kollaboriert mit den Sklavenhaltern. Und Pranitha befreit diese traumatisierten und misshandelten Menschen, die keinerlei Rechte besitzen, und versucht ihnen, ein Leben in Würde zu ermöglichen. Pranithas Stimme ist kaum hörbar, weil sie vor einigen Jahren einen Hirntumor hatte, der dazu führte, dass sie ein halbes Jahr nicht sprechen konnte. Jetzt kann sie mühsam sprechen. Sie selbst sagt, ich erhebe meine Stimme für die Stimmlosen dieser Welt. Ihre Stimme ist schwach. Aber sie selbst ist ein Beispiel dafür, dass Gottes Wirken in den Schwachen mächtig ist. Warum erzähle ich euch das? Damit ihr euch jetzt alle munter in Lebensgefahr stürzt? Nein. Aber ich möchte euch die Radikalität der Bibel vor Augen führen. Es ist erstmal eine Radikalität für uns, damit wir nicht verloren gehen, damit wir in den dunklen Stunden glauben können, damit wir das ewige Leben haben. Aber dann, gleich im zweiten Schritt, ist es auch eine Radikalität für die Welt, für all die anderen Menschen, die ebenfalls nicht verloren gehen sollen. Und damit ist es ein Auftrag an uns, unsere Komfortzone zu verlassen und nicht mehr auf unser Wohl und Wehe zu schauen, sondern Gott mutig in den Mittelpunkt zu stellen. Und vielleicht weiß oder ahnt der ein oder andere von euch schon, was das für ihn konkret bedeuten könnte. Vielleicht liegt euch schon länger was auf dem Herzen und ihr schiebt es nur immer beiseite aus Bequemlichkeit, weil so viel anderes im Leben los ist, wie auch immer. Dann lade ich euch ein, gleich im Abendmahl diesen Punkt mit Gott konkret zu machen. Vielleicht wisst ihr aber auch noch nicht, was damit gemeint sein könnte. Dann nutzt doch gleich die Phasen der Stille, das Abendmahl, das Nachdenken dazu, um Gott zu bitten, zu euch zu sprechen und euch zu beauftragen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Amen.